Herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung. In dieser Folge hört ihr ein Gespräch mit Aysuda Hoshyar, die im Juni den 9. Hohen Emser Literaturpreis für deutschsprachige AutorInnen nicht-deutscher Erstsprache gewonnen hat. Neben Tino Schlenk und Susanne Ayub war Veronika Schuchter in der Jury. Ihr kennt sie schon aus zahlreichen Folgen, in denen sie bei uns zu Gast war oder auch moderiert hat. Veronika ist Literaturwissenschaftlerin, arbeitet an der Universität Innsbruck. Sie arbeitet auch als Kritikerin und im Rahmen ihrer Lehre hat sie eine Exkursion, den Hohen Emser Literaturpreis, unternommen. Veronika, was erwartet uns denn in dieser Folge, die dort entstanden ist?
Ja, ich hatte die Freude, dass ich mit Studierenden in Hohen Ems war, 2 Tage lang. Und wir haben unter anderem die Preisverleihung uns angesehen natürlich. Da haben Studierende auch ein Gespräch mit der diesjährigen Preisträgerin geführt. Und für die Podcast-Folge haben die Studentinnen Paulina Bösch und Lara Beidler ein Gespräch geführt mit meinen 2 Mitjurorinnen, Tino Schlenk, wie du schon gesagt hast, und Susanne Ayub. Und danach folgt ein Gespräch mit der diesjährigen Preisträgerin Aysuda Hoshyar und das haben Jana Hummel, Sarah Ritsch und Julia Gmeiner geführt.
Ja, vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts Auf Buchfühlung. Wir sind Lara Beidler und Paulina Bösch und studieren Germanistik an der Universität Innsbruck. Heute sind wir im Rahmen einer Exkursion beim Hohen Emser Literaturpreis vor Ort und dürfen Tino Schlenk und Susanne Ayub, 2 der 3 Juroren der diesjährigen Preisverleihung, interviewen. Wir befinden uns gerade bei regnerischem Wetter in Hohen Ems am Schlossplatz und freuen uns sehr auf ein Gespräch mit Ihnen. Könnten Sie sich zu Beginn vorstellen und uns erklären, wie Sie dazu gekommen sind, in der Jury zu sein?
Also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich dazu gekommen bin, sondern ich bin gefragt worden, ob ich möchte. Ich mochte gern. Ich habe ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie die, die teilgenommen haben an diesem Literaturpreis. Ich bin im Irak geboren worden und bin als Kind schon nach Österreich gekommen. Ich habe meine erste Sprache mehr oder weniger verloren. Also ich habe nicht deutsche Muttersprache, habe aber immer nur auf Deutsch geschrieben. Und ich bin Autorin und Regisseurin. Ich mache keine Podcasts, aber ich arbeite fürs Radio und mache auch Filme. Ein Ausschnitt aus einem Film, der mit meiner Geschichte, mit meiner Herkunft zu tun hat, Bagdad-Fragment, werde ich heute vorstellen.
Mein Name ist Tino Schlenk, ich bin freier Kritiker und Blogger mit Fokus auf die Literaturen Mittel- und Osteuropas. Ich habe auch einen eigenen Podcast zusammen mit Traduki, die gehört zur S. Fischer Stiftung. Da geht es um Literatur aus und über Südosteuropa. Und ich bin derzeit auch Kurator vom Kultursommer Wien fürs Literaturprogramm. Und ich weiß natürlich auch nicht, warum ich ausgewählt wurde. Ich habe mich aber sehr gefreut, ausgewählt worden zu sein für diese Jury-Tätigkeit, weil ich letztes Jahr auch schon in 2 anderen Jurys war, für die Exil-Literaturpreise und für den Preis der Hotlist. Und das hat mir viel Freude bereitet und deshalb habe ich hier auch gleich zugesagt.
Wie gehen Sie beim Auswahlprozess eines Gewinnertextes vor? Gibt es da bestimmte Kriterien für die Auswahl oder gehen Sie nach Gefühl vor?
Also Gefühl spielt natürlich immer eine Rolle, aber wenn man jetzt einen Textberg hat möglichst gerecht sein soll, ist das Gefühl jetzt nicht, dass das im Vordergrund steht, sondern es sind schon bestimmte Kriterien. Ich würde sagen, sie sind subjektiv, auch wenn sie objektiv klingen, trotzdem. Also für mich ist wichtig, was für ein Stil, was für eine Sprache ist das? Ist es aus welcher Perspektive wird erzählt? Werde ich jetzt mit der Autorin oder dem Autor eingeladen, mitzugehen durch alles, was geschieht? Oder ist es ein nüchterner Erzählstil, der mir berichtet und mich zusehen und zuhören lässt, aber jetzt weiß dieser Erzähler oder diese Erzählerin mehr, als auf dem Papier steht, mehr als ich erfahre. Das ist zum Beispiel ein grundlegender Unterschied. Und ja, natürlich, wie die Geschichte gebaut ist, die Dramaturgie ist wichtig, vor allem, wenn es jetzt ein relativ kurzer Text ist es, in dem Fall war es die Vorgabe nicht mehr als 8 Seiten, glaube ich. Und das ist nicht so ganz einfach. Also es ist schwieriger als bei einem längeren Text oder bei einem Roman. Und das ist auch das, was oft ein Mangel ist bei Erzählungen. Also ich bin jetzt auch nicht unendlich oft in Jurien gewesen und auch jetzt schon lange nicht bei einer Literaturjury. Es ist schon schwierig. Ja, natürlich in dem Fall, wie wird mir dieser Inhalt vermittelt? Es handelt sich ja um Geschichten, die sich auch mit der Herkunft beschäftigen. Oder fast immer ist es so gewesen bei diesen vielen, vielen Texten, die wir gelesen haben. Und also ich habe es mal nach diesen Kriterien beurteilt. Dann natürlich, wie hat es mich interessiert? Wie ungewöhnlich ist auch, oder wie dramatisch oder was für eine Fallhöhe hat es, wie spannend und unterhaltsam auch, das sind auch Kriterien, ist dieser Text.
Ja, ist natürlich immer so ein Mix aus Gefühl und Verstand. Also jeder von uns hat, glaube ich, persönliche Präferenzen. Ich lese gerne Texte, die so ein bisschen schräger sind. Humor ist mir total wichtig. Aber natürlich gibt es auch irgendwie Kriterien, die objektiver sind, und ich glaube, die unterscheiden sich bei uns dreien gar nicht mal so stark. Der Unterschied liegt, glaube ich, in der Gewichtung, und deshalb ist es auch relevant für den Preis, dass wir alle aus drei unterschiedlichen Ecken kommen. Susanne hat als Autorin, die schon viel auch publiziert hat, natürlich einen ganz anderen Blick auf Texte, weil sie selbst viel schreibt. Veronika kommt aus der Wissenschaft, ich bin eher eben aus der Kritik bzw. aus dem Lektorat, weil ich für Verlage auch schon Texte lektoriert habe, und dieser Blick überwiegt bei mir vielleicht manchmal ein bisschen zu stark, dass ich Texte wirklich mir anschaue und gucke, wie sind die handwerklich gemacht, funktionieren die Sätze, wie ist dieser Text aufgebaut, funktioniert dieser Text eben auch als Erzählung, weil wir haben es ja mit einer ganz spezifischen Form zu tun. Ich lese aber auch gerne Erzählungen, von daher ist das ganz praktisch. Gleichzeitig muss man bei diesen handwerklichen Dingen natürlich immer dran denken, hier reichen ja nicht nur wahnsinnig versierte AutorInnen mit einer langen Veröffentlichungsgeschichte ein, sondern mitunter auch Newcomer, denen vielleicht nicht unbedingt ein professionelles Lektorat zur Seite steht und bei denen die Texte viel roher vielleicht daherkommen als bei anderen. Und deshalb muss man immer schauen, was ist denn da vorhanden? Ist das eine originelle, eine eigene Stimme, die da erkennbar ist? Also ich glaube, das ist sehr entscheidend, diese eigene Stimme. Passiert da was man in dieser Weise noch nicht so gelesen hat, wird man überrascht. Das sind, glaube ich, wichtige Punkte. Und wenn man dann miteinander ins Gespräch kommt, verändert sich das dann auch nochmal, dass die anderen natürlich Punkte ansprechen, die man vielleicht noch nicht so beachtet hat. Ja.
Das ist eigentlich das Schöne, dass wir so aus verschiedenen Seiten drauf geschaut haben auf diese Texte, weil es wäre wirklich sehr schwierig, es alleine zu entscheiden. Und es ist auch nicht gerecht, es ist dann auch irgendwie einseitig. Deswegen habe ich gemeint, es ist ja immer subjektiv, weil was dich anspricht, was du interessant findest, was du noch nicht gelesen oder gehört mal hast, das ist ja auch nicht so bei allen Menschen oder auch nicht bei allen, die sich mit der Literatur beschäftigen, gleich. Also ich finde das auch, dass das Gespräch über diese Texte dann miteinander, dass das besonders interessant war eigentlich und vieles auch verschoben oder geöffnet hat. Es war natürlich, weil es ja dieser Literaturpreis ist für Menschen mit nicht deutscher Muttersprache, war auch die Thematik so ein bisschen, also das habe ich nicht so erwartet, dass es sehr, sehr häufig aus der Kinderperspektive erzählt wird, habe aber dann nachgedacht darüber und habe gedacht, es ist ja bei mir eigentlich auch so, dass ich, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema meiner eigenen Herkunft zu beschäftigen, das ist eigentlich sehr spät gewesen, dass ich auch mit meiner Kindheit begonnen habe und dass ich auch bis heute eigentlich daraus schöpfe, weil das ja eigentlich auch das ist, ich will nicht nur sagen leidet, aber das, was eben nicht so einfach ist, wenn man nach seiner Identität sucht. Und das ist mir ganz stark entgegengekommen. Das hat sich fast wiederholt bei vielen, dieses Problem, woher zu kommen und nicht wirklich anzukommen.
Und das spiegelt natürlich auch so einen internationalen Trend wider, ganz gleich, aus welcher Sprache man kommt. Das sehen wir beim Bachmann-Preis, das sehen wir in der aktuellen autofiktionalen Veröffentlichung, an der Memoir-Literatur, die aktuell sehr verbreitet ist und sehr stark publiziert wird. Und das zeigt sich natürlich auch in den Einreichungen, die wir bekommen haben. Ja.
Es waren übrigens sehr, sehr viele. Und es war auch sehr, sind sehr, sehr viele Kulturen oder Nationen, die da teilgenommen haben. Ich habe das jetzt gestern nochmal durchgegangen und habe mir gedacht, nur Australien hat gefehlt, sonst von jedem Kontinent. Also natürlich viel Osteuropa, also es war schon viele, Ex-Jugoslawien und auch aus der Türkei einige, aber sonst hat sich das sehr vermischt. Also ein chinesischer Text, mehrere aus dem Iran, auch aus der arabischen Welt einige, aber nicht so viele. Also das habe ich eigentlich auch nicht erwartet. Mhm. Aber das zeigt ja auch, was für ein Reichtum aus anderen Kulturen in die deutschsprachige Kultur einfließt. Und das ist etwas, was überhaupt nie irgendwie einbezogen wird in irgendeine Diskussion über Migration.
Das zeigt natürlich auch, wie bekannt dieser Preis ist. Also ich habe ja auch vorab mit einigen befreundeten Autoren gesprochen und gefragt, irgendwie, na, hast du das auf dem Schirm, wirst du da einreichen? Und die meisten kannten das eigentlich, eben deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Da war ganz klar, okay, das steht an.
Ja, Frau Oyub, Sie haben ja gesagt, dass die Texte subjektiv gelesen werden. Wie kommt es dann zur Entscheidung des Gewinnertextes und zwischen den JurorInnen? Und kommt es doch auch häufig zu Diskussionen?
Also zuerst einmal hat eben, wie gesagt, jeder von uns drei Texte aus diesen vielen ausgewählt, die wir für die preiswürdigsten gehalten haben. Und dann haben wir uns ausgetauscht, also es hat jeder von uns 9 Texte gehabt, dann die letzte Auswahl gekommen sind. Und über jeden einzelnen dieser Texte haben wir einerseits, haben wir dann auch jeder einen ausgewählt für sich. Aber darüber ist dann noch viel diskutiert worden. Also wir haben inhaltlich und formal, also Tino war sehr kritisch, hat sich aber dann auch überzeugen lassen.
Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, beziehungsweise das, auch so diese Überraschungsmomente in der Diskussion, dass man dann eigentlich ganz erstaunt ist, dass die anderen einen Text überhaupt nicht mögen, den man selbst gut findet und andersrum. Aber eben darüber spricht man dann, und das ist eben das Tolle an der Juryarbeit. Das ist ja auch einer der Gründe, warum man in so einer Jury sitzt. Natürlich ist es schön, irgendwie zur Preisverleihung nach Hohenems zu kommen und bei einer Veranstaltung teilzunehmen. Aber das sollte einem ja auch Freude bereiten und Spaß machen, da mit den anderen in die Diskussion zu gehen. Und ich war auch schon in Juries, da waren wir uns sofort einig. Das war dann auch nett, aber irgendwie so ein bisschen langweilig und unbefriedigend. Wir haben uns schon bei einigen Texten waren wir uns schon sehr nicht einig. Und ich denke, beim Siegertext jetzt sind wir uns aber sehr wohl einig. Und das doch. Und so wurde dann eben auch die Siegerin gekürt. Ja.
Als letzte Frage, warum wurde dann genau dieser Text als Gewinnertext ausgewählt?
Ich glaube, für uns alle wahrscheinlich auch dann wieder unterschiedlich. Für mich war es, glaube ich, tatsächlich der Ton, der ja am Anfang ziemlich deutlich schon gesetzt wird. Das ist ziemlich klar. Hier geht jemand aufs Ganze.
Spricht dich an, sozusagen. Im ersten Absatz schon.
Also ich glaube, das spricht sehr für den Text, dass das das ist ein sehr mutiger Text, ist ein sehr, sehr offener Text, ein Text, über den man auch tatsächlich viel diskutieren kann. Ich finde, auch das ist eine Kategorie, nach der man irgendwie entscheiden kann, ermöglicht dieser Raum Diskussionen, macht der Türen auf. Und ich glaube, das ist hier sehr stark gegeben. Es ist der Witz, der reinkommt. Und wie ganz unterschiedliche Aspekte des eigenen Begehrens, des Umgangs mit der Familie aufgegriffen und verwoben werden. Verwoben werden, gleichzeitig bleiben Brüche bestehen. Also es ist kein glatt gebügelter Text. Ich glaube, das sprach sehr dafür.
Also für mich ist er in 2 Teile, die wirklich schön ineinander verwoben sind, wobei sehr spannend und für uns irgendwie aufregend zu lesen und auch zu sprechen darüber, eben dieser Umgang oder die Sprache der Sexualität, das ist nicht so einfach, das zu schreiben, fand ich auch als Autorin, es hat mich unterhalten und überrascht und macht eine Stärke des Textes aus. Aber es ist auch eine starke Emotion, wie sie Freude und Leiden und den Weg, den sie jetzt sucht, sich zu finden, beschreibt. Das ist sehr, sehr stark ausgedrückt. Während die andere Seite, die familiäre, ist viel allgemeiner gehalten. Also das trifft auf viele, viele zu. Ein Generationskonflikt, eben auch die Eltern, die aus einer anderen Kultur kommen und ganz andere Erwartungen an das Kind setzen, beziehungsweise der Vater. Und Vater und Mutter haben ja ganz verschiedene Positionen. Auch das war schön beschrieben, wobei das jetzt viel weniger stark für mich gewesen ist. Oder mehr mit, das hat man irgendwie mitgenommen, aber wirklich ausdrucksvoll war, wie ein Kind seine Sexualität entdeckt und eine junge Frau dann zu sich findet auf ihren Weg. Das ist alles nicht so ganz fertig. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das, obwohl es als Erzählung gut funktioniert, hätte ich mehr gewünscht, dass es noch länger ist. Ich hätte gern mehr erfahren von ihr, weil sie ist ja noch nicht angekommen, sondern sie ist ja auf dem Weg, wie wir alle. Und das hat sie sehr schön beschrieben. Ich bin auch gespannt, sie kennenzulernen. Also ich habe ihr Foto in der Zwischenzeit gesehen und ihr Blick drückt auch etwas von dieser Entschiedenheit aus. Diese Entschiedenheit wirklich ausdrücken zu wollen, was man denkt und fühlt. Das ist ja auch etwas, wenn Literatur das kann, dann geht es ihnen was an.
Nochmal zu der Offenheit des Textes, weil du meintest, das funktioniert gut als Erzählung, aber man kann sich auch vorstellen, dass das irgendwie eingebettet ist in was anderes. Das spricht ja dann auch schon mal wieder dafür, für diese Offenheit. Und auch, dass vieles unklar bleibt und irgendwie angedeutet ist. Und dann gibt es da mal eine Pop-Referenz oder auch in der Sprache, zur Jugendsprache, dann geht es wieder um Dostojewski. Wie da alles vermengt wird, aber auf eben eine sehr angenehme und ungezwungene Art und Weise. Das macht der Text sehr gut.
Ja, dann vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön.
Ja, ihr danke euch auch.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Sarah, Jana und Julia der Universität Innsbruck und freuen uns sehr, euch heute bei unserem Gespräch mitnehmen zu dürfen. Wir sind hier heute mit der Gewinnerin des Hohenemser Literaturpreises. Möchtest du dich vielleicht selber ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Aysuda Hoshia und bin eigentlich Statistikerin und habe angewandte Statistik studiert und in Data Science promoviert und bin vor einigen Jahren auch zum Schreiben gekommen. Und seitdem wandle ich so zwischen beiden Welten und versuche irgendwie meinen Weg da reinzufinden.
Dankeschön. Natürlich möchten wir auch wir dir ganz herzlich zum Hohenemser Literaturpreis gratulieren. Was bedeutet dir diese Auszeichnung eigentlich?
Ja, ehrlich gesagt, es ist für mich die große Motivation, dran zu bleiben, denn ich habe ja keinen offiziellen Einstieg in die Literaturbranche oder keinen kulturwissenschaftlichen Background in dem Sinne oder auch keinen philosophischen Studiengang oder Ähnliches. Und was da immer ganz viel mitschwingt, ist so der innere Imposter, ob man einfach jetzt so schreiben kann und ob das berechtigt ist, jetzt von außen so herzukommen, obwohl mir viele Leute auch sagen, man braucht kein Studium, man kann ja einfach theoretisch schreiben, aber sozusagen einmal so ein Signal zu bekommen, dass der Text ja gerne gelesen wurde und das bedeutet es mir.
Perfekt, Dankeschön. Bevor wir jetzt genauer über den Text sprechen, interessiert uns natürlich eigentlich auch, wie du jetzt zum Schreiben wirklich gekommen bist. Also eben, wie du gesagt hast, du kommst ja aus dem Bereich der Zahlen. Was war jetzt so der Schlüsselmoment?
Ja, ich habe angefangen, politische Statements in meine Notizheften zu kritzeln. Das war, ich weiß noch, ich saß in Bologna in so einem sehr alternativen Café. Und das Ambiente war entsprechend. Und ich weiß noch den einen Satz, ich habe so geschrieben, wir müssen die Grenzen des Sagbaren nach links verschieben. Solche Sachen habe ich dann so in mein Heft gekritzelt. So. Und irgendwie so von mich hin eher so aus so einer Ohnmacht, aus so ein bisschen mit so aktivistischem, linksaktivistischem Background und eher so als Versuch der Verarbeitung für meine Gedanken. Das waren so die Anfänge, wenn man so will. Es war jetzt natürlich noch keine Prosa. Aber wenn man noch weiter zurückgehen möchte, ich habe Tagebücher, die, wenn man die im Nachhinein liest, ich weiß nicht, wie andere Tagebücher sind, aber ich hatte neulich eine Tagebuchlesung und das kam super gut an. Und zwar habe ich da schon mit 9 Jahren so eine Art Main-Character-Sprache schon da drin. Also als wäre ich so eine Art Entertainerin und würde für so eine Welt schreiben und die so total unterhalten wollen. Und vielleicht fing es da schon an und irgendwas war verborgen und wollte immer raus. Ja.
Und warum dann genau dieser Text? Also
ja, also dieser Text ist eigentlich, bin ich in einem größeren Schreibprojekt, schreibe gerade an einem Manuskript und dann war irgendwann der Wunsch von mir da, Teile davon in eine Kurzgeschichte einzubinden, die so ein Gefühl für das Manuskript rüberbringt, sozusagen. Ja.
Und wie ist so dieser Text entstanden? Also wie war da der Schreibprozess?
Der Schreibprozess war, ich habe einen Vollzeitjob und möchte aber schreiben und abends habe ich mich dann irgendwie immer hingesetzt und hatte glücklicherweise in der Zeit ein Schreibstipendium bekommen und hatte so ein bisschen so Abgabefristen mit meinem Agenten ausgemacht. Und das war dann so, okay, du hast da jetzt eine gewisse Struktur und Zeitfenster ausgemacht, wo so und so viele Seiten fertig sein müssen. Und das hat mir geholfen und dann habe ich mich da halt immer hingesetzt und versucht so, ja, irgendwie im Alltag mir Zeit freizuschaufeln, was auch frustrierend war, weil im Idealfall kennt man ja dieses Narrativ vom Autor in den Bergen in seiner Hütte und der blickt so auf die Landschaft und dann kriegt er so einen Zugang zu seinen Emotionen und dann kommt dem alles, so war das alles nicht.
Und hattest du bestimmte Rituale beim Schreiben oder war das einfach wegen dem Druck?
Rituale. Ja, ich habe so einen Tick mit so Stiften, ich habe meinen Schreibtisch dann so auf gewisse Art dann immer so nach Farben sortiert. Also ich habe mir so versucht, ganz viel Ordnung in den Raum und ganz viel Ruhe in den Raum zu bringen, dass der Raum so eine Art Blank Space ist und dann ist eigentlich meine Aussicht nur die Flügeltür und der leere Schreibtisch und dann kann ich immer auf diese weiße Wand gucken. Das war die Schreibroutine, ehrlich gesagt, mehr war es nicht. Also am besten zu Hause alleine, nicht in irgendwelchen Cafés, nicht irgendwo.
So ohne Ablenkung.
Ja.
Und wann war dir dann so klar, okay, dieser Text muss gelesen werden? Also gab es da so einen bestimmten Auslöser?
Die Ausschreibung? Nein, also natürlich schreibe ich ja auch, weil mich Dinge bewegen und weil ich ja auch möchte, dass sie, also irgendwas, ich weiß nicht, wie es anderen AutorInnen geht, aber man hat gewisse Gedanken und Gefühle und die möchte man auf irgendeine Art transportieren. Und für mich ist es immer das, was mir noch fehlt in der Literaturlandschaft, so da seine eigene Nische zu finden und zu sagen, das hätte ich gerne gelesen, sowas in der Art möchte ich gerne kreieren. Ja, das war so der, sozusagen das, die Sehnsucht dahinter, wie dann der Text entstanden ist.
Wir würden dann ganz gerne, wenn es okay ist, ein bisschen auf den Inhalt von dem Text zu sprechen kommen. Wir hatten es auch vorhin schon mit den JurorInnen, dass man den Text so als Erzählung lesen kann. Wie würdest du denn das Genre so, wie würdest du das einordnen, deinen Text?
Ja, grundsätzlich tue ich mich schwer, eine Schublade zu finden. Also man kann sicherlich diskutieren, es kursieren Begriffe wie irgendwie Postmigrant, Schmidt, also Literatur und so weiter. Davon würde ich mich eher ein bisschen distanzieren. Also ja, wenn man sich so Genres anguckt, queere Literatur, migrantische Literatur, also sowas, davon möchte ich mich lösen. Deswegen finde ich die Frage schwer zu beantworten, ehrlich gesagt.
Okay. Na, es ist ja irgendwie auch schön, wenn es nicht immer so eindeutig ist. Das macht den Text ja auch so ausfindig. Ja, wir haben ja die zentralen Figuren in deinem Text, vor allem eben die Erzählerin und die Eltern. Möchtest du die vielleicht kurz mal beschreiben für die HörerInnen?
Ja, also es gibt die Protagonistin, das ist die Figur der Dila, und sie, vielleicht ist sie sogar eine Art alter Ego von mir, eine mutige Version, eine sehr reckless Version. Also wenn man, ich habe zu einer Freundin gesagt, wenn man mich sehr doll übertreiben würde. Und sie versucht eben, sich aus Normen zu befreien und aus ihren kindheitlichen Prägungen. Und ja, wie das vielleicht auch so ist bei Coming of Age, einfach ihren Platz zu finden in dieser komplizierten Welt und in den komplizierten Welten, in ihrem Fall, zwischen denen sie sich immer navigieren muss. Und es gibt die Mutter, die hier in dem Textauszug schon eher eine passive fast Rolle zukommt, als wäre sie eine passive Akteurin ihres eigenen Lebens. Und die Vaterfigur, die ein bisschen ungreifbar bleibt und die auch für die Familie immer ungreifbar war und auch, wo einfach eigentlich nur Fragmente da sind und Dila sich klammert an einzelne oder an die Glimpses sozusagen, die von ihm da sind in ihrer Vorstellung, wo sie sicherlich auch ihr Gedächtnis, also wo sich Fantasie und Gedächtnis kombinieren zu einer Vaterfigur, die sie sich imaginiert, weil er schlicht und ergreifend einfach nicht da war.
Okay. Und wenn man nochmal auf die Protagonistin kommt, wie würdest du da so den Entwicklungsprozess von ihr beschreiben?
Also in diesem Text ist es ja so, dass wir sie begleiten bei ihren ersten Erfahrungen mit ihrer Queerness und aber insgesamt jetzt nochmal eingebettet auf das, auf den größeren Text, verselbstständigt sie sich im Sinne von, also sie erlebt später ganz viel auch Kontrollverlust, weil die Normen und die Heteronormen und alles, was sie geprägt hat und diese ganzen Zwänge, gesellschaftlichen, und der ganze Druck, die sie als Gewalt, große Gewalt in ihrem Leben erlebt, so über sie steigt und sie dann ja ein bisschen mit der Welt bricht. Vielleicht als Cliffhanger.
Okay. Ja, dann war ja auch eben Queerness, Sexualität, ne, spielt ja eine große Rolle. Welche Bedeutung hat dieses Thema und ist es dir leicht gefallen, auch so offen darüber zu schreiben? Du hast ja auch gesagt, die Protagonistin könnte so als mutiges alter Ego von dir gesehen werden.
Ja, ehrlich gesagt, es ist mir super leicht gefallen. Also gerade aus einer Sehnsucht heraus und auch aus einer Dringlichkeit heraus. Weil Leute immer noch überrascht sind, wenn so offen über Queerness gesprochen wird und über Sexualität, was mich wieder dann zurück überrascht, weil in den Kreisen, in denen ich unterwegs bin, ist natürlich alles klar. Da sind irgendwie alle queer und es ist So, dann ist man manchmal überrascht und sagt, ja, das, welche Tabus? Es gibt Tabus, okay. Ja.
Ja, wir hatten es auch vorhin im Gespräch mit den JurorInnen, dass sie auch gesagt haben, ja, das war schon überraschend, aber halt auf eine positive Art und Weise, also auf eine frische Art und Weise. Und das heißt, man kann den Text vielleicht auch so ein bisschen als Appell lesen, dass man das auch einfach alles ein bisschen offener behandeln sollte.
Natürlich, und aber, also da muss ich auch so ein bisschen schmunzeln. Es ist jetzt kein Versuch, Leute offen zu machen für queere Themen, so, sondern mir ist ganz wichtig bei meinem Schreiben, da sind natürlich auch Interpretationsspielräume und aber auch, es wird nicht alles erklärt. Und das sollte man als Autorin auch nicht, finde ich persönlich. Also wenn du dir dann dich da hinsetzt und überlegst, okay, wer könnte das lesen, wer könnte das wie verstehen, und also diese Art von eigener Arbeit spreche ich den Lesenden auch zu, dass sie sie auch selber leisten können. Und wenn sie es nicht können, dann fängt da vielleicht auch an, dass die Person vielleicht in eine gewisse Arbeit gehen sollte.
Uns würde dann noch der Titel interessieren, der ja also gleichzeitig Titel und auch der letzte Satz in dem Text ist, Your Hands Are My Home. Was bedeutet der Titel für dich?
Für mich oder für den Text?
Beides.
Hände spielen in dem Sinne eine Rolle, dass es, also die Schlüsselkommunikation in dieser Familie ist, dass es keine Kommunikation gibt. Keine mit Worten zumindest. Und diese Traumata, die verborgen liegen in jeder Figur, sind geprägt und vielleicht auch verstärkt dadurch, dass es keine Worte zwischeneinander gibt und die Figuren eigentlich alle von extremen Widersprüchen gezeichnet sind, die sie untereinander auch so unaushaltbar finden oder aneinander. Und das sind die Reibepunkte zwischen ihnen. Und dann gibt es dieses große Schweigen. Und dann sind da die Hände, die eigentlich die eigentliche Kommunikation sind. Die gehaltene Hand im Restaurant oder die Hände der Mutter, die das Essen zubereitet, als Art ihrer Entschuldigung an die Tochter. Und die Tochter, die die Hände der Eltern annimmt und sie erträgt, aber eigentlich aus einer Generation kommt, die ja, sich andere Umgänge wünscht. Ja.
Okay, na, das finde ich irgendwie schön. Der Preis ist ja ein Preis für Leute mit nicht Deutsch als Muttersprache. Und uns würde noch interessieren, was hat es oder hat es einen Einfluss auf deinen Schreibstil gehabt?
Ich denke schon. Also ich manchmal denke ich erst auf Farsi und übersetze, oder ich weiß es nicht, das verschwimmt. Ich glaube, mein Gehirn ist eine neue Sprache, weil manchmal übersetzt das eine das andere und manchmal andersrum, je nach dem Kontext. Und ich denke schon, dass zum Beispiel die persische Sprache da mitwirkt in meinem Schreiben und in dem, wie ich Sätze denke und baue und daran gehe. Aber ich könnte auch gar nicht anders. Also es ist jetzt keine bewusste Entscheidung, sondern
okay, also
es ist einfach da.
Es wirkt dann also beides irgendwie so mit.
Ja.
Das heißt, die Frage, ob du in irgendeiner Sprache lieber schreibst, erübrigt sich dann?
Also ich schreibe schon auf Deutsch als Primärsprache, aber manchmal gibt es gar keine andere Übersetzung. Es gibt den Begriff nicht. Es ist diese, ja, es gibt so Phrasen, die sind dann einfach unübersetzbar und die müssen dann auch in ihrer Ursprungsform übernommen werden. Ja.
Und es werden ja auch einige Wörter nicht übersetzt vom Persischen. Das heißt, das hat dann die Intention, dass die Bedeutung einfach so erhalten bleibt, dass beim Übersetzen nichts verloren geht, ja, sozusagen. Okay. Es tauchen ja drei Sprachen im Prinzip auf in dem Text, also eben Deutsch, Persisch und Englisch. War es dir wichtig, diese Mehrsprachigkeit mit einzubeziehen?
Ja, das knüpft so ein bisschen daran an. Die Gedanken ringen nach Worten und manchmal würde sich ein Satz entwertet anfühlen in einer der anderen Sprachen. Und die Gedanken suchen sich ein bisschen die Sprache, wie sie gerade brauchen. Vielleicht eher so.
Okay.
Ja.
Schreibst du für jemand Bestimmtes? Möchtest du eigentlich ein bestimmtes Publikum ansprechen oder primär für dich?
Also wenn ich mir aussuchen könnte, wer das gerne lesen würde oder wären das auf jeden Fall schon so meine Leute, sage ich mal.
Ja.
Also ich schreibe für Menschen, die das checken und denen auch was fehlt in der Literaturbranche oder in der Landschaft von Texten, die da sind und die auch nicht da sind. Ja.
Okay, danke.
Genau, in dem Fall schreibst du jetzt in deinem Debütroman. Möchtest du hier mal kurz den aktuellen Stand oder vielleicht ein bisschen ein Preview erklären? Oder?
Genau, also ich bin jetzt so bei 130 Seiten. Also ja, ein bisschen was über die Hälfte fehlt noch. Und ja, ich bin gerade an so einer nervigen Stelle ein bisschen, wo ich nicht genau weiß. Also die Protagonistin nimmt am G20-Gipfel in Hamburg teil und da muss ich gerade noch ein bisschen diese nervige Recherche überbrücken. Und da bin ich gerade so ein bisschen in der Blockade, obwohl der Plot danach wieder ganz klar ist. Mhm. Ja, also es scheitert gerade eher am Zeitfinden und mir Zeit auch einräumen dafür. Ja.
Okay. Behandelt er ähnliche Themen, wie im Text behandelt werden?
Ja, also die Figur ist an sich, es geht um Dila, die dann sich weiterhin sehr dolle von der Welt abkoppelt und sich linksradikalisiert und eben an diesem G20-Gipfel teilnimmt und dann ihr alles so ein bisschen entgleitet, weil die Welt eben so ist, wie sie ist. Und ja.
Heißt das, es ist quasi so ein bisschen ein Anschluss an den Text, mhm, oder? Ach so, okay.
Genau, wir sind sozusagen an den Anfängen, wenn man so will, ja, mit diesem Text. Ja.
Okay, cool. Weil Sie haben ja auch gemeint, eben mit Interpretationen und so, dass du das nicht so aufklären willst, das wird dann in dem Roman weiter so verlaufen, oder? Aber gewisse Sachen werden dann schon ein bisschen klarer werden.
Genau, also im Kontext wird es auf jeden Fall klarer werden, aber das Ziel ist jetzt nicht, jede Passage genau aufzudröseln oder mit extrem vielen Fußnoten zu arbeiten. Also natürlich die einzelnen Sätze oder wenn Bezüge zu Liedern da sind, die tauchen in den Fußnoten auf, aber sonst... Aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall in der Gesamtgeschichte weniger Fragezeichen hoffentlich offen bleiben.
Okay. Gibt es irgendwas, was du jungen Autorinnen oder jungen Autoren mit auf den Weg geben möchtest?
Vielleicht ein bisschen FCK-Normen, was Schreiben angeht. Also einfach schreiben, wonach es sich gut anfühlt und worauf man Bock hat und nicht zu sehr zu vergleichen oder so mache ich es halt, aber ich bin ja auch noch ganz am Anfang und bin auch noch offen für Tipps. Also immer her damit, aber ansonsten hätte ich gesagt, machen, worauf man Bock hat, ohne daran zu denken, was wie gejudged werden würde und was möchtest du selber lesen? Was fehlt dir beim Lesen? Und dann schreib es doch einfach selbst. Vielleicht so in die Richtung.
Was sind weitere Textsorten oder Schreibstile, mit denen du gerne noch ein bisschen die ausprobieren möchtest?
Ja, ich interessiere mich sehr für experimentelle Textformen, fragmentarische, wo man auch als Leserin ins Reflektieren kommt und auch so ein bisschen in die Arbeit kommt. Mhm. Und ja, das, was ich cool finde an Texten. Also das sind auch Texte, die ich am liebsten lese, aber auch Texte, die schon auch an die Substanz gehen und wo du das Gefühl hast, also wo Gefühle rübergebracht werden, aber ohne dass es so dir zu sehr auf dem Tablett serviert wird. Mhm. Ja, also gemischte Textformen.
Was sind denn weitere Themen oder so, die dich vielleicht interessieren würden in zukünftigen Texten? Gibt es welche?
Ja, also ich würde sehr gerne über mentale Gesundheit schreiben. Und psychische Erkrankungen und Borderline.
Gab es denn ein Buch oder eine Autorin, ein Autor, der die sehr geprägt hat? Beziehungsweise, was ist dein Lieblingsbuch?
Das mit dem Lieblingsbuch ist gemein. Das ist eine gemeine Frage. Beantwortet das jemand überhaupt jemals? Ich muss dazu auch sagen, ich habe keinen Kanon gelesen. Das ist, kommt auch an die erste Frage ran, mit was der Preis für mich bedeutet. Da kommt das Impost daher. So, ich kenne auch keine Texte von Foucault. Ich habe Faust nicht gelesen. Ich habe nichts von Derrida gelesen. Und diese Leute. Und deswegen bin ich immer so, oh, eigentlich müsste ich ja erst alles gelesen haben, damit ich überhaupt irgendwie eine Berechtigung habe. Aber für das Manuskript, oder es war so, ich kann das ja mal sagen, ich war mal wieder in Italien und habe Fatma Aydemir's Djinn gelesen vor 2 Jahren. Und dann habe ich die letzte Seite gelesen, ich habe sehr viel geweint. Ich habe sehr viel geweint und habe das zugemacht und war so, ja, sowas. Sowas hat gefehlt, sowas möchte ich lesen, sowas möchte ich schreiben, ja.
Weitere Frage wäre, gibt es noch irgendwelche Orte oder vielleicht Momente, die deine Kreativität besonders anregen? Vielleicht in Hamburg oder sonst irgendwo? Also du hast ja gemeint, schreiben tust du zu Hause vor der weißen Wand, aber vielleicht gibt es irgendwelche inspirierenden Orte.
Ja, in der Heimat, ne? Ja. Also bei meiner Mama, wenn man da die Wohnung betritt, dann kriegt man halt diesen Zugang zum Iran, sage ich mal. Und dann kommt alles irgendwie.
Ja, dann vielen Dank für das nette Gespräch. Genau, ich glaube, wir können da für alle sehr viel mitnehmen. Dann freuen wir uns auf die Preisverleihung heute Abend.
Ich freue mich auch und danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ein herzlicher Dank geht an Aysuda Hoshia, an Tino Schlench und an Susanne Ayub für ihre Bereitschaft zum Gespräch und vor allen Dingen auch an die Studierenden der Universität Innsbruck und an Veronika Schuchter für die Koordination und Kooperation für diese Podcastaufnahme. Der Text der Preisträgerin mit dem Titel Your Hands Are My Home ist online abrufbar. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr auch in Zukunft keine Folge von Auf Buchfühlung mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram oder Facebook. Außerdem gibt es die Möglichkeit, unsere Newsletter zu abonnieren. Damit melden wir uns bei Erscheinen jeder neuen Folge kurz bei euch. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.